Heute Nachmittag kommen wir zum Thema das Buch des Propheten Habakuk, Vers für Vers ausgelegt. Das Skript, das die Teilnehmer hier bekommen haben, können die, die über den Livestream zugeschaltet sind, hier unten unterhalb des Bildes über einen Link downloaden. Und es ist wichtig, es sind 8 Seiten und es ist so, dass ab Seite 2 findet man den Text des ganzen Propheten Habakuk. Und zwar in einer Übersetzung von mir, die noch wörtlicher ist als die bewährte Elberfelder, die alte oder die von CSV Hückeswagen. Was ein wichtiger Unterschied ist, nebst dem, dass es noch wörtlicher ist, habe ich darauf geachtet, dass die poetischen Verszeilen erhalten bleiben. Im Hebräischen ist das Buch Habakuk ein Gedicht. Und ist geschrieben in poetischen Verszeilen und die sind hier eben sichtbar gemacht worden. Hätte man das im Alten Testament in der Elberfelder überall auch gemacht, dann wäre die Bibelübersetzung einiges dicker. Aber es ist so, wenn man das bewusst in Verszeilen liest, versteht man den Text einfach noch viel besser. Wir werden das dann nach und nach auch praktisch sehen. Ich beginne und lese meine Übersetzung auf Seite 2, Habakuk 1, Vers 1. Der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Bis wann, Herr, rufe ich und du hörst nicht? Bis wann schreie ich zu dir Gewalttat und du rettest nicht? Warum lässt du mich Frevel sehen und schaust du hin auf Schlimmes? Ja, Verwüstung und Gewalttat ist vor mir und Rechtsstreit ist entstanden. Und Rechthaberei erhebt sich. Darum ist das Gesetz kraftlos und hervorkommt niemals das Recht. Denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Zunächst einmal bis hierhin. Auf Seite 1 des Skripts habe ich kurz erklärt, aus welcher Zeit stammt dieses Buch. Es ist wichtig, beim Lesen der Bibel und der einzelnen Bibelbücher darauf zu achten, aus welcher Zeit, aus welchem Umfeld kommt ein Buch. Und das hilft enorm, um das Buch besser zu verstehen. Und so auch bei Habakuk. Wir können sagen, das Buch wurde geschrieben in der Generation vor Beginn der babylonischen Kriege gegen Juda. Das heißt konkret, in den Jahren vor 606 bis 582 vor Christus. In diesen Jahren haben die Babylonier einen Krieg gegen Jerusalem, gegen das jüdische Königreich geführt. Das begann mit der ersten Belagerung 606. Das ist die Belagerung, die in Daniel 1, Vers 1 datiert wird auf das dritte Jahr Joachims. Das war die Zeit, wo Daniel und seine Freunde und auch andere deportiert wurden nach Babylon. Es gab dann einige Jahre später, 597, eine zweite Belagerung, die wieder dazu führte, dass Juden deportiert wurden nach Babylon, in das Gebiet des heutigen Irak. Das war die Wegführung, die in Hesekiel 1, ab Vers 1 beschrieben wird. Da wurde unter anderem der Prophet Hesekiel nach Babylon gebracht. Das Schlimmste war 586. In einem grausamen Krieg wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, der Salomonische Tempel in Schutt und Asche gelegt und die große Masse der Juden wurden dann nach Babylon deportiert. Und schließlich, das wird nur in Jeremia 52 erwähnt, gab es noch eine kleinere Wegführung im Jahr 582 vor Christus. In diesen Jahren kam also das Königreich Juda zu seinem Ende. Aber eben gerade noch in der Generation vor diesem ersten Angriff Babylons, da hat Habakuk sein Buch geschrieben. Habakuk selber wird nirgends mehr als Person erwähnt in der Bibel. Also wir können die Datierung machen aufgrund des Buches selbst und aufgrund der Stellung von Habakuk innerhalb der 12 kleinen Propheten. Denn es ist so, die 12 kleinen Propheten sind nach bestimmten Ordnungsprinzipien angeordnet. Ein Ordnungsprinzip nach Epochen. Es gibt die Epoche, als Assyrien Weltmacht war. Und da finden wir eben diese Bücher von Hosea bis Nahum. Und Nahum beschreibt prophetisch den Untergang der assyrischen Hauptstadt Ninive. Und das hat sich dann wirklich wortwörtlich so erfüllt im Jahr 612 vor Christus. Untergang Ninives. Aber der Prophet hat noch in den Jahren davor prophezeit und diesen Untergang vorausgesagt. Wir sehen, das nächste Buch ist Habakuk. Das ist auch in diesem 7. Jahrhundert verfasst worden, aber gerade noch bevor die Babylonier kamen, wie wir gleich sehen werden, aber zeitlich eben nach Nahum. Und so ergibt sich, wie gesagt, die Datierung in den Jahren vor 606 und folgende vor Christus. Das Thema in diesem Buch kann man kurz zusammenfassen mit durch Glauben leben. Das werden wir im Detail dann noch sehen, wenn wir Vers für Vers durchgehen. Und ich habe versucht, das Buch knapp in ein paar Sätze zusammenzufassen. Hier auf dem Skript. Habakuk versteht nicht, weshalb Gott so viel Ungerechtigkeit unter dem Volk Gottes, dem Volk Israel, zulässt. Mit diesen Fragen kommt er vor Gott. Kapitel 1, 2 bis 4, was wir gelesen haben. Gott erklärt ihm, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er wird sein Volk, das Volk Israel, durch die Babylonier bestrafen. Gott antwortet also, Kapitel 1, Verse 5 bis 11. Habakuk versteht jedoch nicht, weshalb Gott sein Volk durch eine Nation bestraft, die selbst noch ungerechter ist als Israel. Das heißt also, die Antwort Gottes auf seine Fragen weckt neue Fragen. Und die finden wir in Kapitel 1, 12 bis 2, Vers 1. Aber dann kommt Gottes erneute Antwort. Gott erklärt Habakuk, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er wird die ungerechten Nationen und gerade auch Babylon, aber eben überhaupt die ungerechten Nationen, die er als seine Werkzeuge und als Zuchtrute gebraucht, jeweils auch wieder bestrafen. Habakuk soll im Glauben den Blick auf die Vollendung, auf die Endzeit ausharren. Beim Kommen des Messias in Herrlichkeit wird einmal alle Ungerechtigkeiten dieser Welt bestraft werden. Gottes Gerechtigkeit wird dann triumphieren. Und dies bringt Habakuk innere Freude und Ruhe. Das ist also die Antwort Gottes in Kapitel 2, Abvers 2, bis zum Schluss des Buches. Auf Seite 2 des Skriptes habe ich den Aufbau des Buches kurz dargestellt nach dem Titel 1 Vers 1, der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Da haben wir zwei Teile. Römisch 1 habe ich überschrieben mit Zwiegespräche. Das sind die Kapitel 1 und 2. Und der zweite Hauptteil, der das Buch krönt, ist hier überschrieben mit der triumphierende Ausblick des Glaubens. Er kommt. Kapitel 3. Da wird die Wiederkunft des Messias Jesus in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Er wird kommen, um Gerechtigkeit, absolute Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt einzuführen. Nun, die Zwiegespräche habe ich hier noch ein bisschen gegliedert. Wir haben also zunächst ein erstes Zwiegespräch. 1 Vers 2 bis 1 Vers 11. Und zwar, Habakuk stellt eine Frage, Gott antwortet. Habakuk fragt, warum greift Gott in Israel nicht ein? Das ist das, was wir gelesen haben, 1 Vers 2 bis 4. Und Gott sagt als Antwort in Kapitel 1 Vers 5 bis 11, die Babylonier kommen. Also Gott wird bestrafen. Nun gibt es ein zweites Zwiegespräch. Habakuk stellt die Frage, warum bleiben die Babylonier straflos? Kapitel 1, Vers 12 bis 2, Vers 1. Und dann sehen wir, Gott antwortet ihm, sie werden auch gerichtet werden. Aber die Frage der Gerechtigkeit wird erst in der Endzeit endgültig beantwortet werden. Die ganze Geschichte sollte sein wie eine Art Dominospiel. Ich weiß, man kennt das aus der Kindheit. Dominosteine sind aufgestellt, den ersten Stein tippt man an, er fällt um und nacheinander fallen alle Dominosteine. Und hier wird also gezeigt, Israel muss bestraft werden. Gut, Israel wird bestraft werden durch die Babylonier. Frage, aber die sind ja ungerecht, noch ungerechter. Die werden auch bestraft werden. Und in der Geschichte hat sich das erfüllt. Die Medo-Perser haben nach 70 Jahren Weltherrschaft Babylons das Babylonische Reich erobert. Aber die waren ja auch ungerecht. Keine Sorge, später kam Alexander der Große. Das griechische Reich hat das gesamte Medo-Persische Reich erobert und bestraft. Ja, aber die haben so viel Unrecht getan. Keine Sorge, später kam das Römische Reich. Und so geht das in der Geschichte weiter. Das Römische Reich wurde wieder bestraft, wenn wir denken an Westrom, durch die Barbaren, die von Norden und aus dem Osten gekommen sind und das Reich von innen her aufgelöst haben. Und die Geschichte geht weiter und weiter bis in unsere Zeit. Eine Nation bestraft die andere. Aber immer bleibt die Frage offen. Aber wer bestraft die? Wann ist das Domino am Ende? Das ist eben Teil 2. Der triumphierende Ausblick des Glaubens. Er kommt. Der Herr Jesus wird kommen und er wird sein Weltreich von Gerechtigkeit und Frieden, das tausendjährige Friedensreich nach Offenbarung 20, wird er aufrichten und alle Fragen nach Gerechtigkeit werden beantwortet werden durch das Kommen des Herrn Jesus. Aber der Glaube muss eben den Blick auf die Zukunft haben. Jetzt bleiben Fragen immer offen. Wo ist Gerechtigkeit? Wo greift Gott ein? Warten. Und wenn Gott dann eingreift, dann sagt man, ja, aber warum greift Gott da nicht ein? Warte. Und wenn die bestraft werden, aber warum werden die nicht bestraft? Der Glaube sieht auf das Ende und er weiß, die Zeit kommt, wo einmal alles zur Ruhe kommt und alle Fragen nach Gerechtigkeit beantwortet werden. Und darum heißt das Thema dieses Buches durch Glauben leben. Nun, Vers 1, der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Dieser Vers macht klar, hier geht es also um eine Vision. Gott hat dem Propheten die Zukunft sehen lassen. Und das hat er aufgeschrieben. Darum heißt es der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Der Name Habakuk ist nun ganz wichtig. Habakuk, so spricht man das auf Hebräisch aus, ist ein so schöner Name. In der Fußnote habe ich geschrieben, das heißt Umarmer, Umklammerer. Luther hat schön übersetzt, Herzer. Das ist der Name eines Mannes, der sich, wie wir sehen werden in diesem Buch, sich in allen seinen Fragen an den Herrn geklammert hat. Und dazu möchte ich lesen aus Psalm 63, Vers 3. Auf Seite 1, da gibt es den Titel Charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Und ich erkläre, der Name des Propheten, Habakuk, heißt Umarmer oder Herzer. Es ist ein Gläubiger, der sich in allen Fragen und Zweifeln an den Herrn klammert. Und da habe ich diese Verweisstellen angegeben, Psalm 63, das ist noch ein Schreibfehler, das sollte sein, 63, Vers 9. David sagt zu Gott, meine Seele hängt an dir. Es hält mich aufrecht, deine Rechte. Auch David war so einer wie Habakuk. Seine Seele, sein Ich, sein Innerstes hängte sich an Gott. Und er wusste, damit ich nicht zu Fall komme, da braucht es die rechte Hand Gottes, der mich aufrecht hält. Und dann lesen wir aus Psalm 91, Vers 14. Da sagt Gott von dem Erlösten, der auf ihn vertraut, weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Und die Fußnote der Elbefelder erklärt, bei weil er Wonne an mir hat, wörtlich, weil er an mir hängt. An Gott hängen. Und das führt dazu, dass Gott dann eben als Antwort darauf verspricht, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen. Warum? Begründung, weil er meinen Namen kennt. Und das werden wir auch bei Habakuk sehen, wenn wir die Namen Gottes anschauen werden. Habakuk kennt seinen Gott. Und das ist so wichtig, den Namen Gottes kennen. Und Gott sagt, ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt und sich darauf verlässt. 1. Korinther 7, da haben wir auch eine ganz interessante Formulierung durch den Apostel Paulus. Es geht um das Thema heiraten oder unverheiratet bleiben. In dem Zusammenhang, 1. Korinther 7, 35, dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern zu Wohlanständigkeit und zu ungeteiltem Anhangen an den Herrn. Also der Apostel sagt, mein Ziel ist es, dass ihr eben diese Lebenshaltung habt, ungeteiltes Anhangen an den Herrn. Mit anderen Worten, Habakuk, das Buch Habakuk, spricht ganz persönlich zu uns. Es ist eine Einladung, auch eine Art Habakuk zu werden. Dem Herrn so anzuhängen in allen quälenden Fragen. Und um die geht es hier. Ich lese wieder Habakuk 1, jetzt ab Vers 2. Bis wann, Herr, rufe ich und du hörst nicht? Erste Feststellung, Habakuk stellt Fragen. Und das Buch macht klar, das ist auch richtig so. Wir dürfen Gott unsere Fragen stellen. Es gibt nämlich Gläubige, die sagen, man sollte nicht zu viel fragen. Oder man sollte nicht fragen, sondern einfach den Herrn handeln lassen. Natürlich lassen wir den Herrn handeln, aber das Buch lädt uns ein. Wir dürfen, noch mehr, wir sollen Fragen stellen. Und hier ist die Frage, bis wann, Herr? Es ist so schwierig und ich sehe kein Ende. Wie ist der Zeitplan, Herr? Wann hat das alles einmal ein Ende? Wir dürfen fragen, bis wann, Herr, rufe ich? Und du hörst nicht. Wie lang soll diese Zeit gehen, wo man nicht sieht, dass Gott eingreift und etwas ändert? Dazu aus Psalm 13. Jemand war so verzweifelt in einer schweren Prüfung und dann kommt eine zweite Prüfung und eine dritte Prüfung, wirklich so orchestriert wie bei Hiob. Da kam eine Prüfung, aber es ging weiter. Da kam eine zweite, dritte, vierte. Also war nicht fertig. Dann in Kapitel 2 kommt eine fünfte, eine sechste, eine siebte Prüfung. Und diese Person stellt die Frage, bis wann soll das noch gehen? Und ich habe geantwortet, du bist voll im biblischen Rahmen drin. Das ist genau die Situation vom Psalm 13. Psalm 13, Vers 1, dem Vorsänger, ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Also der Psalmist hat den Eindruck, der Herr ist in die Verborgenheit zurückgezogen. Er ist nicht da bei ihm. Bis wann? Vers 3. Bis wann soll ich Pläne in meiner Seele hegen? Kummer in meinem Herzen bei Tag? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Sehen wir, eine Frage nach der anderen. Zum Zeitplan Gottes. Und ich habe erklärt, Gott hat immer einen Zeitplan. Die große Drangsal wird die größte Prüfung für die Welt sein. Aber sie ist festgelegt auf 1260 Tage, 42 Monate, 3,5 Jahre. Oder die Prüfung in Daniel 8, die sich so ereignet hat in den Tagen der Makkabäer, prophetisch angekündigt von Daniel, es wird gesagt, bis 2500 Abende und Morgen. Was bedeutet das? Dort werden die Morgen- und die Brandopfer gezählt. Also Morgen und Abend gibt zusammen einen Tag. Darum, das sind 1250 Tage. Ich gebe die Stelle genau an, Daniel 8, und dann kann ich auch noch die Zahl korrigieren. Es wird dort gesagt, auf die Frage eben, bis wann? Daniel 8, Vers 13. Und die Antwort in Daniel 8, Vers 14. Und er sprach zu mir, bis 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Das sind also umgerechnet 1150 Tage. Und das war genau diese Zeit, die sich so erfüllt hat in den Tagen der Makkabäer. Fantastisch. Mein Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel zeige ich das ganz klar und mit den historischen Belegen, außerbiblisch, so hat sich das erfüllt. Gott hat einen genauen Zeitplan. Und wenn wir eben auch die Zahl der Tage nicht wissen, dürfen wir wissen, Gott hat einen Plan und nach der Finsternis kommt das Licht, so wie das im Psalm 112 gesagt wird. Und das war auch der Wahlspruch der Hugenotten in ihrer grausamen Verfolgung durch die katholische Kirche. Und da wurden Zehntausende getötet, aber sie hatten den Wahlspruch post tenebras lux, nach der Finsternis das Licht. Ja, und hier im Psalm 13 sind wir noch dran, Vers 4. Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht entschlafe zum Tod, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, mein Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. Und jetzt kommt Vers 6. Alles ändert sich. Ich habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Rettung frohlocken. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Jetzt sehen wir, nach der Prüfung, im Rückblick, kann der Psalmist sagen, ich habe auf deine Güte vertraut, auch wenn ich zwischendurch verzweifelt bin. Und jetzt kann ich mich so freuen, wie du mich da aus allem herausgeholt hast. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Nun, Habakuk hat aufwühlende Fragen. Er sagt weiter, bis wann schreie ich zu dir Gewalttat und du rettest nicht? Da wird so viel Übles gemacht unter dem Volk Gottes, dem auserwählten irdischen Volk Israel. Und ich schreie zu dir, nicht nur ich bete. Schreien, das ist flehen. Nach 1. Timotheus 2, Vers 1. Flehen, schreien und du rettest nicht. Du greifst nicht ein. Und dann wieder eine Frage. Vers 3, warum lässt du mich Frevel sehen? Also warum muss ich all dieses Ungerechte erleben und mit meinen eigenen Augen ansehen? Und die nächste Verszeile sagt, und schaust du hin auf Schlimmes? Wie kann es sein, dass Gott selber diese Dinge sieht und er handelt nicht? Und Habakuk beschreibt, ja, Verwüstung und Gewalttat ist vor mir. Er sieht, was da alles Übles angerichtet wird durch Sünde unter dem Volk Gottes. Die streiten miteinander. Die sind entzweit. Und er sagt, und Rechtsstreit ist entstanden. Der eine meint, ich habe Recht. Der andere meint, ich habe Recht. Rechtsstreit. Und bei Rechtsstreit entsteht dann das nächste Verszeile. Und Rechthaberei erhebt sich. Obwohl er nicht Recht hat, sagt er, ich habe natürlich Recht. Und der andere nicht Recht hat, aber er sagt, natürlich habe ich Recht. Das ist Rechthaberei. Und schließlich erklärt Habakuk, darum ist das Gesetz kraftlos. Das Gesetz, die Tora, klärt doch alle Fragen. Erklärt, was ist Gerechtigkeit und was ist Sünde. Aber das Gesetz ist kraftlos. Warum? Weil das Material nichts taugt. Die Menschen sind Sünder und haben eine böse Natur. Darum ist das Gesetz kraftlos. Und Habakuk sagt, und hervor kommt niemals das Recht. Die Bibel ist zwar da in Israel, Aber wenn sich niemand daran hält, dann nützt das auch nichts. Und dazu lesen wir aus Römer 8, Vers 3, wo der Apostel Paulus genau diese Formulierung aufnimmt. Und er sagt dort von dem Gesetz Gottes. Obwohl Gott das Gesetz, die Tora, Israel gegeben hat, wurde niemand durch das Einhalten der Tora gerecht. Warum? Weil niemand in der Lage war. Die Tora hat sich als Spiegel erwiesen, um zu zeigen, dass der Mensch ein grundsätzliches Problem hat. Er ist ein Sünder, er hat eine sündige Natur, er hat keinen guten Kern. Und Römer 8, Vers 3 sagt, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte. Das Gesetz konnte niemanden retten, obwohl in 3. Mose 18 steht, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Eine Verheißung, wer die Tora wirklich einhält, der stirbt nicht, der lebt fortdauernd. Ewiges Leben. Aber alle sind gestorben in Israel. Warum? Weil sie eben das Gesetz nicht eingehalten haben. Und so wird hier gesagt, aber Gott hat dann einen Plan gehabt. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, indem er den Herrn Jesus als Retter sandte, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Aber sehen wir, hier ist der Ausdruck, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Und das ist keine Kritik an der Tora. Die Tora wird in Römer 7 vorgestellt als gut und als gerecht. Aber es ist ähnlich so wie bei Michelangelo. Das war ein großartiger Künstler. Aber hätte man ihm einen Haufen Sand gegeben und ihm gesagt, er soll da eine Skulptur machen, hätte er gesagt, gib mir Granit und ich mache eine schöne Skulptur. Aber Sand, das taugt für nichts. Ja. Also das stellt nicht ihn in Frage als Künstler, aber das Material taugt nichts. Und so war das auch, die Tora ist gut. Aber der Mensch taugt zu nichts. Und so sagt Habakuk eben auch, das Gesetz ist kraftlos, weil der Mensch so verdreht ist. Und nun nach diesen Fragen, bis wann, warum, kommt die Antwort Gottes in Vers 5. Gott sagt, ja, die Babylonier werden kommen. Seht unter die Nationen und schaut hin und erstaunt. Staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und stürmische Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um in Besitz zu nehmen Wohnungen, die ihm nicht gehören. Also in diesen Jahren vor 606 konnte man noch nichts sehen. Und Gott sagt, in euren Tagen. Also Habakuk, jetzt muss man nicht mehr lange warten. In dieser Generation kommt Gottes Eingreifen. Und er sagt, schaut unter die Nationen. Ja, da gab es die Großmacht Ägypten. Das war eine Hoffnung für Israel damals. Und dann die Bedrohung der Babylonier, die da immer mehr Nationen im Nahen Osten sich unterworfen haben. Wenn die zu uns kommen, dann hängen wir uns an die Ägypter. Und wenn die uns zu Hilfe kommen, die werden die Babylonier besiegen. Aber Gott macht hier klar, in diesen Tagen wird die Strafe kommen für all diese Ungerechtigkeit in Israel. In Juda. Schaut um die Nationen, müsst da genau hinschauen und dann müsst ihr unbedingt staunen. Es kommt das, was ihr euch so nicht vorgestellt habt. Erstaunt, staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wie man es erzählte. Wenn die damals gewusst hätten, was schließlich wie Donnerschläge über Jerusalem kam im Jahr 586, als die Babylonier alles dem Erdboden gleich machten und Massen von Leuten haben sie abgeschlachtet. Die Klagelieder sind Klagen, nachdem das alles sich dann erfüllt hatte. Der Prophet konnte nur noch weinen. Ich hatte mein Volk gewarnt und sie haben nicht gehört. Und jetzt sieht man die Kinder an allen Straßenecken, wie sie verhungern und sterben. Ich wirke kein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Was? Die Ägypter? Nein. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, das grimmige und stürmische Volk. Die Chaldäer waren ein Volksstamm im heutigen Südirak. Und zwar der wichtigste im babylonischen Reich. Nebukadnezar selber war aus dem Stamm der Chaldäer. Darum wird hier gesagt, die Chaldäer, das grimmige und stürmische Volk, das die Weiten der Erde durchzieht. Und das war damals schon in Gang. Die haben ein Volk begonnen, nach dem anderen sich zu unterwerfen. Und weiter wird gesagt, um in Besitz zu nehmen Wohnungen, die ihm nicht gehören. Also ein Ort nach dem anderen wird erobert und das alles nehmen sie als Kriegsbeute in Besitz. Vers 7, schrecklich und furchtbar ist es. Vor ihm gehen sein Recht und seine Hoheit aus. Von ihm gehen sein Recht und seine Hoheit aus. Nebukadnezar war der erste Herrscher und der erste große Herrscher dieses Weltreiches, der Babylonier. Und er hat eine absolute Herrschaft geführt. Also selbst ein absolutistischer König, wie später in der Geschichte Louis XIV, der sagen konnte, l'État c'est moi, der Staat bin ich, war nichts gegen Nebukadnezar. Das war ein Mann mit einer ganz unglaublich starken Persönlichkeit und der konnte mal das sagen und er konnte auch plötzlich etwas anderes sagen. Aber das, was er sagte, das galt. Von ihm geht das Recht aus. Die sagen, das gilt und das gilt nicht. Vers 8, und schneller als Leoparde sind seine Pferde und rascher als Wölfe des Abends. Und es sprengen einher seine Reiter. Und seine Reiter, von ferne kommen sie. Hier wird betont, wie schnell die Armee vordrang und ein Gebiet nach dem anderen eroberte. Die gingen aus vom heutigen Südirak, 1000 Kilometer entfernt von Israel. Und damals eben mit Pferden unterwegs, aber sie waren unglaublich schnell. Und dann werden sie verglichen mit Leoparden, mit Abendwölfen, also Wölfe, die am Abend auf die Jagd gehen. Und weiter ein Vergleich, sie fliegen wie ein Adler, der eilt, um zu fressen. Interessant ist in Daniel 7, im Traum von Daniel von den vier Weltreichen, wird das babylonische Reich dargestellt als ein Löwe mit Adlersflügeln. Und auch hier der Vergleich mit der Majestät dieser Armee. Sie fliegen wie ein Adler, der eilt, um zu fressen. Vers 9, sie allesamt kommen zur Gewalttat. Das Streben ihrer Gesichter ist nach vorne gerichtet. Und es sammelt, das Es bezieht sich auf das chaldäische Volk, und es sammelt Gefangene zusammen. Also Brutalität, das war groß geschrieben in dieser Armee. und Zielgerichtetheit. Die haben strategisch ganz klare Vorstellungen. Ja? Es kann sein, dass in der heutigen Zeit ein Herrscher eine Vorstellung hat, aber das erfüllt sich dann nicht so im Krieg. Ja? Aber da war es so, Nebukadnezar hatte seine klare Vorstellung, der ganze Nahe Osten kommt unter meine Herrschaft. Und die haben es auch gemacht. Und die Kriegsgefangenen, die werden einfach so von einem Ort zum anderen zusammengesammelt. Vers 10, es, immer noch das chaldäische Volk, das Volk, der Stamm von Nebukadnezar, es verspottet Könige. Und Fürsten sind ihm ein Gelächter. Keine Achtung vor den Führern dieser Nationen, die die Babylonier erobern wollten. Es lacht über jede Festung und es schüttet Erde auf und erobert sie. Also auch die militärischen Schutzmaßnahmen, die sind ein Gelächter für die Babylonier. Die machen ihnen überhaupt keinen Eindruck. Die können einfach ungehindert vorwärts gehen, alles wird erobert und die schütten um eine Stadt herum einen Wall und dann, das nächste ist, die Stadt wird erobert. Vers 11, dann fegt es daher wie der Wind und geht darüber hinweg und verschuldet sich. Die sind also schnell von einem Ort zum anderen gehen sie, aber jedes Mal machen die sich vor Gott schuldig im Krieg. Ein sehr aktuelles Wort, nicht wahr? Auch zur heutigen Stunde, wo Armeen sich an Menschen grausam verschulden. Und dann wird noch gesagt, diese seine Kraft ist ihm zum Gott. Also die verehren sich selber göttlich für ihre Kraft, weil sie meinen, sie sind die, die alles entscheiden können. Und jetzt verstehen wir Habakuks Frage, wann greift Gott in Israel ein? Ist beantwortet, es kommt. Und zwar nächstens. Aber das bringt eben neue Fragen. An dieser Stelle möchte ich kurz aufschlagen in der Apostelgeschichte. Und zwar Kapitel 13. Paulus auf der ersten Missionsreise predigt in der Synagoge in Antiochia in Pisidien, heutige Türkei. Da hoch oben auf dem Bergland. Und er predigt heilsgeschichtlich, zeigt anhand des Alten Testaments, wie Gott früher gehandelt hat und wie er schließlich Jesus Christus als Messias gesandt hat. Und dann am Schluss seiner Predigt zitiert er aus Habakuk 1. Er sagt, wie man seine Sünden Gott bringen muss, um Vergebung zu bekommen. Und nur durch Glauben kann man vor Gott stehen und gerechtfertigt werden. Und dann sagt er als Warnung für die, die nicht auf das Evangelium hören, Apostelgeschichte 13, Vers 40. Man stellt sich vor, der Apostel Paulus, da um das Jahr 47 in der Synagoge in Pisidien. Gebt nun Acht, dass nicht das über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Das sind genau diese Worte aus Habakuk 1, Vers 5, nicht wahr? Jetzt könnte jemand sagen, Paulus, das hat sich ja schon längst erfüllt. Nicht wahr? In den Jahren 606 bis 582 vor Christus, da sind die Chaldäer gekommen. Warum sagst du, Gebt acht, dass nicht das über euch komme. Nun, er sagt nicht, jetzt erst wird das erfüllt, sondern er sagt, schaut, dass nicht dasselbe passiert mit euch, was damals in den Tagen Habakuks passiert ist. Und tatsächlich, im Jahr 70 von 47 bis zum Jahr 70 waren nur noch ein paar Jahre. Also noch in diesen Tagen kam über sie nicht das chaldäische Volk kam, sondern die Römer kamen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleich gemacht. Warum? Nicht wie in den Tagen von Habakuk, als das Volk anderen Götzen, anderen Göttern diente, anstatt dem allein wahren Gott. Darum ging der Tempel und die Stadt unter. Aber weil ein paar Jahre vorher hatte die Masse und die Führerschaft in Jerusalem den Messias abgelehnt. Und darum sagt er, passt auf, dass nicht das Gleiche über euch komme. Und da ist es noch interessant, in Qumran hat man ja viele Bibelhandschriften gefunden. Und die jüngsten stammen spätestens aus dem Jahr 68 nach Christus. Und da hat man unter anderem auch einen Kommentar zu Habakuk gefunden. In Höhle 1. Zusammen mit der vollständigen Jesaja-Rolle gab es dort einen Habakuk-Kommentar. Und was haben die gemacht? Die haben dort diesen Vers, wo Chaldäer steht, haben sie erklärt mit Kittim. Wie kommen die auf die Idee? Kittim. Ja, das ist der Ausdruck für die Römer. Die Kittim waren die Römer. Und die haben also Habakuk übertragen auf die neue Bedrohung, die Römer. Warum sagen sie Kittim? Ja, es ist so, in Daniel 11 wird ja ganz ausführlich prophezeit, ich habe das mal ausgezählt, Daniel 11, Vers 1 bis 35, da finden sich über 150 erfüllte Prophezeiungen. Und dort wird unter anderem gesprochen, wie der König des Nordens nach Ägypten gehen wird, und dann werden Schiffe von Kittim kommen und dieser König des Nordens wird dann bestraft werden für seine Frechheit. Das hat sich alles erfüllt in der Geschichte. In meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel kann man jede einzelne Prophetie dort nachlesen, wie die sich erfüllt hat mit der Geschichtsliteratur dazu. Und da wird auch genau erklärt, wie der römische Senat Schiffe abgesandt hat übers Mittelmeer. Und das sind die Schiffe von Kittim, die in Daniel 11 erwähnt werden. Und die sind nach Ägypten gekommen. Und dann hat der römische Feldherr hat einen Kreis um den König des Nordens herum gemacht, König von Großsyrien, und hat gesagt, in diesem Kreis entscheide dich. Wenn du weitergehst, dann machen wir dich kaputt. Und du kannst dich entscheiden, oder du ziehst dich zurück aus Ägypten. Und es war so, für den König des Nordens klar, dem Willen Roms kann sich keiner widersetzen. Und so ging er wütend den Weg zurück. Also die Schiffe von Kittim in Daniel 11, das waren die römischen Schiffe, abgesandt von dem römischen Senat. Und in dem Kommentar zu Habakuk haben sie die Chaldäer quasi angewendet, nicht ausgelegt, angewendet auf die Kittim, auf die Römer. Und das zu Recht. Der Apostel Paulus macht dasselbe. Und er sagt, passt auf, dass nicht das Gleiche mit euch passiert. Und da lernen wir, aus der erfüllten Prophetie können wir lernen und können sehen, eine gleiche Situation kann in einem anderen Zusammenhang wieder genau so sein. Und wir lernen aus dem, wie Gott damals vorausgesagt und dann in der Erfüllung gehandelt hat. Und so können wir für andere Situationen lernen und das prophetische Wort anwenden. Ja, gehen wir zurück zu Habakuk, jetzt Vers 12. Da geht es jetzt um die Frage, warum bleiben die Babylonier straflos? Gott hat gesagt, die Babylonier kommen. Aber warum bleiben die straflos? Und nun ist es so schön, wie persönlich dieser Mann mit Gott spricht. Bist du nicht von alters her der Herr? Mit Großbuchstaben, das ist das hebräische Yahweh, das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare, der der Ursprung des Lebens, des Seins ist, der Gott, der sich nie ändert, der immer gleich bleibt. Bist du nicht von alters her der Herr, der also über allem steht, weil er der Ewige ist, der Ursprung des Lebens, ist er eben der Herr. Und darum sagen wir im Deutschen zu Recht Herr mit Großbuchstaben. Er stellt Gott eine Frage. Und die Antwort ist ihm schon klar. Natürlich, Gott ist so. Und dann sagt er, mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Sieht man diese persönliche Beziehung? Er klammert sich an den Herrn. Er sagt nicht, oh Gott, oh Heiliger Gott, sondern er sagt, mein Gott, mein Heiliger. Eine persönliche Beziehung. Und das ist so anders als wie zum Beispiel bei König Saul. Saul war kein Atheist als König über Israel. Aber er hatte keine persönliche Beziehung zum Herrn. Es ging alles immer über Samuel, den Propheten. Und er sagt zu Samuel, der Herr, dein Gott. Und wieder, der Herr, dein Gott. Nie sagt Saul, der Herr, mein Gott. Warum? Weil er nicht bekehrt war. Der war nicht bekehrt, nicht wiedergeboren, der hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Und er hat die Möglichkeit zur Umkehr in seinem Leben nicht wahrgenommen. Und darum war sein Ende nicht tragisch, sondern einfach furchtbar traurig. Aber tragisch würde ja bedeuten, ich war in Anlehnung an die griechischen Tragödien, das sind so erfundene Geschichten, die einfach richtig verrückt sind, so wie moderne Filme, die in ein Dilemma führen. Und jemand macht ein großes Unrecht, aber eigentlich wollte er das gar nicht. Das Schicksal hat ihn irgendwie so in die Falle treten lassen. Das ist eine Tragödie. Und da will man sagen, er hat zwar etwas Schlimmes gemacht, aber er kann nichts dafür. Das ist tragisch. Aber Saul war nicht tragisch. Er hatte wiederholt die Möglichkeit, wirklich eine Umkehr zu machen. Er hat es nicht gemacht. Und als er zum Beispiel einmal sagte, ich habe gesündigt, sagt er, so ehre mich nun vor den Ältesten. Das war doch keine Umkehr, wenn es ihm eigentlich um die Ehre geht. Ja, er hatte diese Beziehung nicht, aber Habakuk kann sagen, mein Gott, mein Heiliger. Heilig bedeutet abgesondert vom Bösen, getrennt vom Bösen. Also Habakuk hat zwar eine Frage, wie kann das gerecht sein, dass ein ungerechtes Volk ein anderes ungerechtes Volk straft, obwohl das gestrafte Volk weniger ungerecht ist. Stellt sich doch die Frage nach Gerechtigkeit. Aber Habakuk sagt, mein Heiliger. Das bedeutet, er gibt Gott Recht, auch dann, wenn er die Lösung, die Antwort nicht weiß. Und so ist es wichtig, auch wenn man die Bibel liest und plötzlich hat man den Eindruck, da passt etwas nicht zusammen. Und dann sagen gewisse Leute, ihr seht diesen Widerspruch in der Bibel. Die haben keine Gottesfurcht. Und sie glauben, sie seien intelligenter als Gott. Und wie viele sind da schon zu Fall gekommen? Zum Beispiel, ein junger Mann, er studierte Veterinärmedizin, Tierarzt. Und er sagte seinem Vater, weißt du, ich, ich, ich kann nicht der Bibel glauben, weil sie ganz nachweislich falsche Dinge sagt. Sie sagt in 3. Mose 11, der Hase ist ein Wiederkäuer. Und er hat ja Tiermedizin studiert. Und jeder, der Tiermedizin studiert hat, weiß, dass Hasen nur einen Magen haben und nicht vier, wie Wiederkäuer. Er sagt, es stimmt einfach nicht. Ich kann es nicht glauben. Man muss sich vorstellen, wenn so einer stirbt, ohne sich zu bekehren, weil er dachte, er wisse es besser als die Bibel, weil er Tiermedizin studiert hat. Und es stellt sich heraus, er hat sich geirrt. Wie in Jeremia steht, ihr habt euch geirrt um den Preis eurer Seelen. Nicht wahr? Es brauchte halt in der Biologie Zeit, bis man feststellte, dass die Hasen eben doch wieder keuen. Einfach anders als Schafe mit vier Mägen. Und zwar so, die fressen ihre Nahrung, so wie wir das kennen, und auch die Kaninchen. Und dann typischerweise nachts, nachdem alles durch den Verdauungsweg gegangen ist, kommen grüne Kügelchen raus und die essen sie meistens gerade direkt bei der Austrittsstelle weg. Die sind wirklich sehr beweglich, also beweglicher als ich. Und dann geht das alles nochmals durch den Verdauungsweg und erst dann kommen die berühmten braunen Kügelchen. Aber sie haben es zweimal gegessen. Und es hat sich gezeigt, es ist ziemlich wichtig, dass sie das machen, weil die sogenannte Kekotrophie, weil sie können zum Beispiel Vitamin B noch herausholen und eben die Nahrung nochmals aufschließen. Man hat versucht, diese Tiere daran zu hindern. Nach etwa 14 Tagen waren sie tot. Also es ist ziemlich wichtig, dass Hasen und Kaninchen wiederkäuen. Aber die Bibel sagt nicht, die haben vier Mägen wie die Schafe. Sie sagt einfach, dass das Kaninchen, der Hase Arnevet, er wiederkäut. Okay. Und das hebräische Wort für wiederkäuen ist hochbringen. Ja, bringt es hoch, aber außenrum. Klar, es gibt zwei Wege, innenrum, außenrum. Aber er bringt es hoch, klar. Und meistens eben nachts, wenn auch Leute mit weißen Kleidern gewöhnlich schlafen. Die Wissenschaft hat eben seit Mose geschlafen, bis man schließlich in der modernen Zeit herausgefunden hat, es ist doch so. Also, wenn man sieht, ich verstehe etwas nicht, dann einfach auf die Seite legen und Gott Recht geben. Er weiß es. Das ehrt Gott. Und die Lösungen, die kommen ständig. Ich meine, im Verlauf von 50 Jahren Bibel lesen, da waren doch so viele Fragen zu beantworten. Und manchmal musste man etwas länger warten. Und immer wieder kamen die Antworten. Und man sagt, und Gottlose sagen, Buch voller Widersprüche. Ja gut, aber das sind gerade nicht die Leute, die dann solche scheinbaren Widersprüche aufgelöst haben. Da muss man sagen, ihr seid wahrscheinlich nicht die richtigen Leute, um zu sagen, die Bibel hat Fehler. Wenn ihr ja gar nicht in der Lage seid, solche schwierigen Fragen aufzuschlüsseln. Okay, Gott Recht geben. Und auch hier, das macht Habakuk. Er sagt, mein Gott, mein Heiliger, du bist gerecht. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich das erklären kann, dass es gerecht ist. Und dann sagt er, wir werden nicht sterben. Das ist die Glaubensgewissheit des Israeliten. Unser Volk wird nie untergehen. Israel ist das Volk, das niemals untergeht, obwohl es durch so viel Not in der Geschichte hindurchgegangen ist, durch Jahrtausende hindurch. Allein vom Jahr 70 bis in die moderne Zeit haben wir eine Blutspur von Hass gegen das jüdische Volk mit 13 Millionen Toten. Und was die Nazis gemacht haben mit 6 Millionen ermordeten Juden, das war die Krone, aber die Fortsetzung von einer Geschichte des Hasses, der begonnen hat schon in Ägypten, als alle Jungs in den Nil geworfen werden sollten. Aber es gibt die Verheißung der Bibel, Israel wird nie untergehen. Am Israel Chai, das Volk Israel lebt. Und dazu möchte ich noch lesen aus Matthäus 24, das Volk, das niemals untergeht und das Buch, das niemals untergeht, das diesem Volk anvertraut worden war. Matthäus 24, Vers 34, wahrlich, Matthäus 24, Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Dieses Geschlecht, damit ist nicht gemeint die Generation seit der Gründung des Staates Israel 1948 und sagen wir eine Generation 40 Jahre, 1988 kommt Jesus Christus zurück. Das war alles Unsinn. Und wir wussten es noch vorher, vor 1988, dass solche, die es gesagt haben, dass die sich irren. Und wir haben auch gewarnt davor, das geht gar nicht. Übrigens, Genea auf Griechisch kann bedeuten Geschlecht, Generation, oder auch Volk, Volksstamm. Und das ist die Bedeutung. Der Herr Jesus sagt hier, das jüdische Volk wird nicht untergehen, bis dies alles geschehen ist. Es wird erhalten bleiben bis zum Ende. Und dann sagt der Herr Jesus, und die Bibel, das Buch, das dem Volk Israel anvertraut worden war, wird auch nie untergehen. Himmel und Erde werden untergehen, aber das Buch wird nie untergehen. Und nun hier die Verheißung, die hier Habakuk im Glauben annimmt. Mein Gott, mein Heiliger, wir werden nicht sterben. Israel wird nicht untergehen, trotz Babylon und ihrem Massaker, das sie damals dann schließlich angerichtet haben. O Herr, zum Gericht hast du es gesetzt. Nicht wahr? Er betont nochmal, O Herr, du bist der Ewige, der über allem steht, wie der Yahweh. Es ist genau so, du greifst ein und du richtest dein Volk. Du hast nicht für Israel einen anderen Maßstab als für andere Völker. Und darum werden sie auch bestraft. Und dann sagt er weiter, ja, O Fels, um zu züchtigen hast du es bestellt. Und Züchtigung ist ja Bestrafung mit dem Ziel der Besserung. Das ist eigentlich besonders das, was der Jugendanwalt im Auge hat. Der Jugendanwalt in der Schweiz ist ein sehr spezieller Mann, weil er ist eigentlich Richter und Ankläger in einer, Richter und Advokat in einer Person. Der muss also den Jugendlichen verurteilen, und er muss irgendwie das Beste urteilen für den Jugendlichen. Und das Ziel ist, dass es eine Besserung geben könnte. Später im Rechtswesen ist es nicht unbedingt so, dass man bestraft, um zu bessern. Im Schweizer Recht gibt es die Strafe, die da ist, einfach um zu bestrafen. Dass das Böse nicht offen bleibt. Aber hier betont der Prophet, ja, O Fels, um zu züchtigen hast du es bestellt. Du möchtest das Volk Israel wieder auf gute Wege bringen. Und er sagt, O Fels, und betont damit, Gott ist das feste Fundament, das unerschütterliche Fundament. Auf ihn können wir uns stützen, auch in allen Fragen, wo wir uns fragen, ist das gerecht? Wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Mit anderen Worten, Habakuk war ein Fundamentalist. Das ist nicht einer mit einem Sprengstoffgürtel unter dem Pullover, sondern ein Fundamentalist nach der Bibel ist jemand, der auf dem Fels welcher Jesus Christus ist, 1. Korinther 10, Vers 4, steht und eine feste Grundlage hat und Überzeugung auf dem Wort Gottes, das ewig bleibt. Und darum sagt er, ja, o Fels. Und da hat er die Sicherheit im Herrn. Um zu züchtigen, hast du es bestellt. Vers 13, du bist zu rein von Augen, um Böses anzusehen und auf Unheil hinblicken kannst du nicht. Ja, er hat doch vorhin gefragt, in Vers 3, warum lässt du mich Frevel sehen und schaust du hin auf Schlimmes? Er sagt, warum kann Gott das anschauen? Aber hier erklärt er, du bist zu rein von Augen, um Böses anzusehen. Wie geht das zusammen? Ganz einfach, hier meint er, du bist zu rein, um Böses einfach anzuschauen und dabei gleichgültig zu bleiben. Du kannst es nicht ertragen, wenn du darauf schaust. Das war Habakuk klar. Gott ist heilig. Und er sagt, auf Unheil hinblicken kannst du nicht. Sehen wir, das Gleiche wird ausgedrückt in zwei Verszeilen mit anderen Worten. Das ist sehr typisch in der Poesie. Und dann sagt er, warum blickst du hin auf Treulose? Schweigst du, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Jetzt sagt er doch genau das Gegenteil. Ja, er weiß, Gott ist gerecht, er kann das Böse nicht anschauen und ertragen. Und dann stellt er trotzdem die Frage, aber wie geht das jetzt? Du siehst ja das Unrecht der Babylonier, diese Treulosen. Und es passiert dann nichts, du schweigst. Wenn eine Nation, eine gesetzlose Nation, Israel verschlingt, eine Nation, die gerechter ist als sie. Sieht man, er darf fragen. Aber mit Ehrfurcht. Er unterstellt Gott nie Unrecht. Und das ist der riesige Unterschied. Es gibt Leute, die fragen frech. Und es gibt Leute, die fragen voll Ehrfurcht. Aber sie möchten gerne Antwort haben. Vers 14. Und du hast den Menschen wie die Fische des Meeres gemacht, wie Kriechtiere, die keinen Herrscher über sich haben. Also es kommt ihm vor, die Israeliten sind wie Fische, die man einfach fischen kann. Oder irgendwelche wilden Kriechtiere, da kümmert sich niemand, wenn die eingesammelt und gegessen oder einfach getötet werden. Weil niemand sich um sie kümmert. Kriechtiere. Kümmert sich doch niemand für Schlangen. Ärgert sich doch niemand in Thailand, wenn eine Schlange da im Garten erscheint. Das gibt es ja immer wieder. Und dann bewundert man diese jungen Leute, die nehmen einen Knüppel und gehen zur Schlange hin und schlagen sie tot. Und dann nehmen sie sie aus und essen sie. Ja, es gibt keinen Herrscher über die Kriechtiere. Niemand kümmert sich um die. Und so kommt es ihm vor mit Israel. Vers 15, sie alle hebt er mit dem Angelhaken hinauf und er zieht sie herbei mit seinem Schleppnetz. Das sind diese großen Netze, denen man durchs Meer geht und einfach einsammelt, das, was reinkommt. Das Schleppnetz wird übrigens auch in einem der sieben Gleichnisse in Matthäus 13 erwähnt. Das Schleppnetz geht durch den See Genezareth und da wird einfach alles zusammengesammelt, koschere und nicht koschere Fische. Und sammelt sie zusammen in sein Fischergarn. Es kommt einem vor wie beim Fischen und niemand kümmert sich um diese Fische und ihr Schicksal. Deswegen freut er sich und frohlockt. Ja, die haben das Gefühl, sie müssen sich nie für das, was sie getan haben, im Krieg verantworten. Wir können einfach so guten Mutes sein. Vers 16, deswegen opfert er seinem Schleppnetz und räuchert seinem Fischer Garn. Also, die verehren sich selbst göttlich. Und sehr eindrücklich zu sehen in Daniel 3. Nebukadnezar lässt ein riesiges Standbild aus Gold herstellen und alle müssen sich vor dem niederbeugen. Wie kam er auf die Idee? Nun, davor hatte er einen Traum von einer Statue mit einem goldenen Kopf. Und Daniel war der Einzige, der den Traum, den Gott Nebukadnezar gegeben hatte, deuten konnte. Und er sagt, das Haupt von Gold bist du. Der Gott des Himmels hat dir eben die Herrschaft gegeben. Und dann kommt ein Schock in der Auslegung. Dann erklärt er die Brust und die Arme aus Silber. Nach dir, nach dem Kopf aus Gold, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Boah. Nach 70 Jahren Babel sollte Schluss sein mit der Weltherrschaft. Die Medo-Perser kamen. Darum zwei Arme, die Meder und die Perser. Das waren die zwei Völker, die dieses Reich trugen. Aber dann kommt der Mann auf die Idee, ich mache ein goldenes Standbild, alles aus Gold. Ich lasse das nicht gelten. Nachher kommt ein anderes Reich. Ich bin es. Es war nichts anderes als Selbstverehrung, göttliche Selbstverehrung. Und hier wird gesagt, deswegen opfert er seinem Schleppnetz und räuchert seinem Fischergarn. Nebukadnezar glaubte, er hat das Sagen. Und er ist eigentlich die letzte Instanz. Und durch sie ist sein Teil fett und seine Speise feist. Die haben wirklich Kriegsbeute zusammengebracht. Unglaublich. Vers 17. Soll er deswegen sein Schleppnetz ausleeren? Nationen hinmorden, ohne dass er sich erbarmte. Eben weil die so ungehindert im Krieg vorangehen können, soll das wirklich so sein, dass die einfach Völkermord begehen können. Nationen hinmorden, und zwar das ganz erbarmungslos. Das war die Frage. Und das hat Habakuk gequält. Das waren nicht einfach so ein paar interessierte Studentenfragen, aber die Studenten können ganz gut schlafen, auch wenn die Frage nicht beantwortet wird. Nein, das sind Fragen, wo man nicht mehr gut schlafen kann. Und wir gehen weiter in Kapitel 2. Auf meinen Wachturm will ich treten. Ja, ich will mich hinstellen auf die Festung, um zu sehen, was er mit mir reden wird und welchen Bescheid ich geben soll als Antwort auf meine Klage. Habakuk vergleicht sich hier mit den Wächtern der Stadt. Die müssen auf die Türme und müssen Ausschau halten, um dann auch warnen zu können. Und das ist eine wichtige Aufgabe als Prophet. Das Volk Gottes warnen, eben auf den Turm hochgehen. Aber hier geht es jetzt darum, er geht auf den Turm hoch, in Gedanken, um Antwort zu bekommen. Nicht wahr? Wenn wir auf den Turm, auf den hohen Turm hinaufgehen, dann sind wir ein bisschen näher beim Himmel. Und er sucht die Nähe zum Herrn. Darum sagt er, auf meinen Wachturm will ich treten. Ja, ich will mich hinstellen auf die Festung. Und wir können das übertragen. Es ist dieses Suchen nach Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Im Lesen des Wortes und im Gebet. Das können wir auch lernen von Habakuk. Auf meine Warte will ich treten. Und die Höhe auf dem Turm ist ja auch gewissermaßen der Ort, wo man Übersicht bekommt. Aussicht, Weitblick. Und so ist es, wenn wir uns eben mit dem Wort Gottes beschäftigen. Dann gibt der Herr uns einen weiteren Blick als die Zeitung von morgen. die uns all diese Fragen nicht beantworten kann. Es gibt eine göttliche Perspektive. Und das sucht der Prophet. Er möchte die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, aus der höheren Warte. Aber es ist noch etwas, wenn man auf den Turm hinaufsteigt, dann ist das eine gewisse Mühe, nicht wahr? Das Hinaufsteigen. Einmal bin ich auf diesen hohen Turm, auf dem höchsten Punkt des Ölberges, gibt es die russische Auffahrtskirche. Und da ist es nicht so ganz einfach, dort überhaupt reinzukommen ins Kompendium. Und wenn man schon mal drin ist, dort im Frauenkloster, dann ist es nochmals ganz schwierig, dass man in diesen Turm raufkommt. Und ich habe das mal doch geschafft. Ich war einfach beharrlich. Und schließlich haben die mir aufgeschlossen. Und das war aber mühsam, in diesem Turm da hochzugehen, um dann dort vom Ölberg, vom höchsten Punkt des Ölberges, nochmals erhöht die Übersicht, den Ausblick zu bekommen. Ja, und so ist es auch, wenn wir eben so die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, übertragen jetzt eben die Nähe beim Herrn, Gebet und im Bibel lesen, eine göttliche Perspektive zu bekommen, da müssen wir uns von gewissen anderen Aktivitäten lösen. Und wir müssen auch falsche Prioritäten auf die Seite tun. Und manchmal müssen wir zu Ansprüchen, die Menschen an uns haben, Nein sagen. Jetzt kommen Menschen, die sagen, könntest du, könntest du. Und es ist so schwierig, Nein zu sagen. Aber wir müssen sehen, das kann manchmal das Hindernis sein, dass wir diese Zeit haben. Und ja, das ist diese Anstrengung beim Hinaufsteigen auf den Turm. Und das macht aber Habakuk hier. So vorbildlich. Und dann sagt er, jetzt möchte ich eben sehen, was Gott mit mir redet. Er weiß, der Herr wird mir antworten auf meine Fragen. Und dann überlegt er sich noch mehr, und welchen Bescheid ich geben soll als Antwort auf meine Klage. Ich habe in der Fußnote erklärt, das heißt, Habakuk wartet auf Gottes Antwort auf seine Fragen, um diese dann als Bescheid Gottes anderen Menschen mitteilen zu können. Ist das nicht schön? Das, was der Herr uns klar macht, durch die Gemeinschaft mit ihm, durchs Lesen des Wortes und durchs Gebet, diese Antworten können wir dann wieder brauchen, um auch anderen, die die gleichen Fragen haben, Antwort zu geben. So gehen wir in die Pause, eine halbe Stunde.